Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Informationen am Abend, sie werden ganz im Zeichen der Corona-Krise stehen. Zuallererst wird uns die deutsche Lage beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb, weil in der Folge der Pandemie nun eine Grundsatzdebatte entbrannt ist. Außerdem weiten wir einmal den Blick in eine entlegene, aber dennoch sehr bekannte Region in Bayern. Das Berchtesgadener Land, Sie haben es gehört, wird wegen Corona fast vollständig abgeriegelt. Ein Novum hierzulande. Weitere Berichte zur Lage in der Pandemie haben wir aus Großbritannien und Italien im Programm. Und das Virus beeinflusst auch die Themen, die nicht direkt mit ihm im Zusammenhang stehen, wie etwa den jährlichen Integrationsgipfel im Kanzleramt, der heute per Videoschaltkonferenz stattfand. Hoffnung trotz Krise macht schließlich China. Dessen Wirtschaft erholt sich unerwartet stark. Der Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk befasst sich dann mit dem Semesterbeginn und trägt den Titel »Studieren im Homeoffice«. Nach den schlechten Erfahrungen mit einem zentralistischen Staat während der NS-Diktatur ist der Föderalismus in Deutschland in vielen Politikbereichen eine Conditio sine qua non. Eine Kanzlerin oder vielleicht auch einmal ein Kanzler kann in diesen Zeiten nur mahnen, bitten und appellieren. Durchsetzen müssen diese Dinge, siehe Beherbergungsverbot oder Sperrstunde, die Länder, denen dann die Kommunen folgen. Und dann sind da immer noch die Gerichte, die wieder alles aufheben können. Und, wo fragten viele Abgeordnete, blieb zuletzt der Bundestag. Verwirrung für die Bürger aller Orten, obwohl Deutschland bisher gut durch diese Krise kam. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio fasst den Stand der Debatte zusammen.
Es ist wieder einmal der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der mit Beginn dieser Woche vorprescht. Noch vor der Sitzung des CSU-Parteivorstands in Nürnberg brachte er heute eine bundesweite Maskenpflicht in Schulen, auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz ins Spiel. Zumindest für Regionen mit hohen Infektionsraten von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. In dem Beschluss der Ministerpräsidentenrunde im Kanzleramt war das zwar schon vorgesehen, die konkrete Umsetzung jedoch den Ländern überlassen. Zur Begründung sagte Söder:
Wenn es uns nicht gelingt, die Infektionszahlen zu drücken, können Kontakte nicht mehr verfolgt werden. Können Kontakte nicht verfolgt werden, braucht es am Ende Kontaktbeschränkungen. Das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns. Den will keiner. Aber ich sage Ihnen sehr offen, wir nähern uns dieser Situation wieder mit großen Schritten in ganz Deutschland.
Tatsächlich gelingt den Gesundheitsämtern die notwendige Kontaktverfolgung trotz personeller Unterstützung durch die Bundeswehr in den Orten mit hohen Infektionsraten immer weniger, was die Gefahr einer schnellen und ungebremsten Ausbreitung erhöht. Vor diesem Hintergrund sieht Ärztepräsident Klaus Reinhardt vor allem in der Corona-Warn-App, von der heute eine neue Version freigeschaltet wurde, ein Instrument, das noch stärker genutzt werden sollte.
Ich glaube, dass wir mit der händischen Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern, dass wir da an Grenzen stoßen jetzt und dass wir insofern das Tool der App endlich zum Einsatz bringen müssen und den Menschen klar machen müssen, dass es etwas sehr Sinnvolles und etwas sehr gut Handelbares ist. Wenn jemand darüber informiert wird, dass er mit anderen Kontakt hat, die infiziert waren, kann er sich selbst schützen, kann sich in Quarantäne begeben, kann sich testen lassen.
Zugleich warnte Reinhardt am Morgen im Deutschlandfunk auch vor überzogenen Reaktionen und einer Panikmache. Die Kapazitäten im Gesundheitswesen seien immer noch mehr als ausreichend.
Und angesichts dieser Verhältnisse dafür zu werben, dass die Menschen Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und versuchen zu vermeiden, in zu großen Ansammlungen zu feiern oder zusammenzukommen, halte ich für angemessen und völlig in Ordnung. Aber weitere Maßnahmen, die darauf hinauslaufen sollten, die Bewegungsfreiheit der Menschen noch weiter einzuschränken, halte ich zu diesem Zeitpunkt definitiv für nicht angebracht.
Denn es dürfe auf der anderen Seite auch nicht dazu kommen, dass die Bevölkerung die Warnungen nicht mehr ernst nehme. Das betont auch FDP-Chef Christian Lindner.
Unser Gesundheitswesen ist weit entfernt von einer Überforderung, trotz der steigenden Zahlen von Neuinfektionen.
Weshalb man die Lage nicht überdramatisieren sollte. CSU-Chef Markus Söder hielt prompt dagegen und forderte die FDP ausdrücklich auf, noch einmal zu überlegen, ob der Kurs, den sie sich jetzt gemeinsam mit der AfD auferlegt habe, ob der wirklich der richtige sei. Söder forderte heute zudem, weitere Kompetenzen von den Ländern auf den Bund zu verlagern, weil der Föderalismus zunehmend an seine Grenzen stoße. Deshalb sollten bundeseinheitliche Regeln in einem beschleunigten Parlamentsverfahren im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Das trifft auf eine Debatte, die über alle Fraktionen im Deutschen Bundestag hinweg geführt wird, die sich in der Frage der Mitsprache durch die Bund-Länder-Vereinbarungen beschnitten sehen.
Jetzt rächt es sich, dass bei der Vorbereitung auf die zweite Welle der Bundestag außen vor gelassen worden ist,
sagt Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, SPD. Und für Britta Hasselmann von den Grünen ist klar,
der Deutsche Bundestag und die Landesparlamente müssen deutlich stärker beteiligt werden, denn hier liegt die Entscheidung und die Kontrolle. Hier wird abgewogen und öffentlich diskutiert.
Ob allerdings das Infektionsschutzgesetz, das Gesundheitsminister Jens Spahn weitreichende Vollmachten gewährt, dafür herhalten kann, wie Markus Söder das heute ins Spiel gebracht hat, darf angesichts dieser Debatte bezweifelt werden. Und auch die Bundeskanzlerin sieht keinen zwingenden Grund für einen stärkeren Zentralismus.
Ich glaube, dass der Föderalismus sich bewährt hat in dieser Pandemie. Wir können alles zusammenwirkend und ähnlich machen. Und daran sollten wir arbeiten, auch bei den nächsten Schritten, die wir gehen müssen.
Die Bundeskanzlerin war das im Bericht von Volker Findhammer. Und zu diesem Thema, der Bund und die Länder oder die Länder, wer soll Deutschland besser durch die Corona-Krise steuern, hören Sie ja unseren ersten Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und von der Bund-Länder-Ebene blicken wir, wie angekündigt, in den südöstlichsten Zipfel Deutschlands. Da, wo die Grenze zu Österreich im Hochgebirge teilweise auf den Fels gemalt ist, wo viele Menschen gerne Urlaub machen, Berchtesgaden mit dem Watzmann und dem Königssee. Mehr Idylle geht schon fast nicht mehr. Aber die wird jetzt viral getrübt durch eine Inzidenzzahl von über 250 pro Woche. Also im Schnitt das 2- bis 3-fache von dem, was deutsche Großstädte derzeit melden. Harte Maßnahmen kommen jetzt. Eine Blaupause vielleicht für andere Kreise und Regionen? Unser Landeskorrespondent für Bayern, Michael Watzke, berichtet.
Nürnberg heute Mittag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht nach der CSU-Vorstandssitzung über Bayerns neuesten und heftigsten Hotspot, das Berchtesgadener Land, ganz im Südosten des Freistaates am Alpenrand. Er habe, so Söder, seine Gesundheitsministerin Melanie Hummel gebeten,
für den Landkreis Berchtesgaden ein umfassendes Maßnahmenpaket zu machen. Dort ist die Zahl eindeutig zu hoch. Dort muss es jetzt entsprechende Maßnahmen geben, was einem Lockdown entspricht in dem Landkreis dort, sonst würden wir die Zahl von 250 auf keinen Fall mehr reduzieren können.
Noch sind die genauen Maßnahmen nicht klar. Aber der Landkreis Berchtesgaden muss unter anderem wohl mit Maskenpflicht auch in Büros und an belebten Plätzen im Freien, Schulschließungen, Sperrstunde und Reisebeschränkungen rechnen. Söder kündigte an, das öffentliche Leben in der abgelegenen Region werde nun heruntergefahren.
Weil wir dort auch, das ist die Nähe zu Österreich sehr stark und Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party, weil wir die Zahlen drücken müssen. Wir müssen die Zahlen drücken, dass daraus keine Gefahr und keine Infektionswelle für andere entsteht.
Am vergangenen Samstag hatte die bayerische Polizei in der Berchtesgadener Kleinstadt Freilassing an der Grenze zu Österreich eine Shisha-Bar kontrolliert. Gegen 22:30 Uhr abends überprüften mehrere Beamte die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen. In der Bar feierten statt der erlaubten 80 Personen mehr als 100. Außerdem hatte der 30 Jahre alte Betreiber der Bar die Sperrstunde überzogen und keine Gästeliste geführt. Laut Polizeiangaben existierte zwar ein Hygienekonzept, doch daran habe sich kaum ein Gast gehalten. Der Barbetreiber muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, so die Polizei. Dieser Vorfall allein kann allerdings nicht die extrem hohe Inzidenzrate des Landkreises Berchtesgaden erklären. Noch ist nicht vollständig geklärt, warum die Zahl der Corona-Infektionen in der Region in den vergangenen Tagen förmlich explodiert ist. Möglicherweise spielt die Grenzlage zu Österreich eine Rolle. Das südliche Nachbarland weist derzeit deutlich höhere Covid-Infektionsraten auf als Deutschland. Der Fall Berchtesgaden ist auch deshalb von Bedeutung, weil es eine Tourismusregion ist. Herbsturlauber aus ganz Deutschland könnten sich in Berchtesgaden infizieren und das Virus bei ihrer Rückkehr in den Rest des Landes tragen. Markus Söder forderte heute erneut stärkere Anti-Corona-Maßnahmen.
Mehr Einheitlichkeit in Deutschland. Es braucht klarere, einheitliche Regeln in Deutschland. Das Wichtigste wäre, und das fordern wir jetzt fürs ganze Land, das, was wir in Bayern auch tun, eine allgemeine Maskenpflicht einzuführen. Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national. Die Maske ist ein kleines Mittel mit großer Wirkung. Wer die Maske grundlegend ablegt und bekämpft, der läuft schneller auf einen Lockdown zu.
Den ersten faktischen Lockdown in der zweiten Corona-Welle in Deutschland gibt es nun in Bayern, eben im Berchtesgadener Land.
Michael Watzke informierte und auch dieses Thema kommentieren wir in unseren Kommentaren am Abend nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zum Brexit gab es heute wieder Neues aus London zu hören und das klang nicht sonderlich gut. Der britische Staatsminister, nämlich Michael Gove, hat die EU dazu aufgefordert, ihre Haltung beim geplanten Brexit-Handelspakt grundsätzlich zu ändern. So wie die Dinge derzeit stünden, sei nicht mehr mit einem Abkommen vor Ende der Übergangsphase zu rechnen, sagte der Minister. Sein Land sei im Übrigen gut auf einen No-Deal vorbereitet, betonte Gove im Parlament, was allerdings viele bezweifeln. Derweil beherrschte der Brexit heute nicht die Schlagzeilen auf der Insel, sondern, Sie erahnen es schon, auch dort die Corona-Krise, wie unsere Londoner Korrespondentin Christine Heuer nun schildert.
Großbritannien streitet über Boris Johnsons Corona-Warnsystem. Die Stufen 1 und 2 stehen für mittleres und hohes Risiko. Richtig ungemütlich wird es auf der dritten, der höchsten Stufe. Dann müssen Pubs und Restaurants ganz schließen, auch Betriebe mit hohem Ansteckungsrisiko, Fitnessstudios zum Beispiel. Haushalte dürfen sich nicht mehr miteinander treffen. Stufe 3 ist in vielen nordenglischen Städten und Regionen erreicht. Aber dort wehrt man sich mit Händen und Füßen gegen die neuen Auflagen. Liverpool hat erst nachgegeben, als London viel Geld zur Rettung von Arbeitsplätzen zusagte. Manchester verhandelt noch mit Downing Street. Bürgermeister Andy Burnham steht auf den Barrikaden. Von dort verkündet er, dass er sich nicht auf Stufe 3 zwingen lässt.
They are asking us to gamble our residents' jobs.
Sie fordern uns auf, mit den Arbeitsplätzen, Wohnungen und Geschäften unserer Bürger zu spielen, auf Basis einer Strategie, von der ihre eigenen Experten sagen, dass sie wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Sie haben vor, unsere Jobs und Unternehmen zu riskieren, um sie woanders zu retten. Woanders meint im Süden des Landes, wo es den Menschen besser geht als in den Arbeitergegenden im Norden, da, wo London nicht weit ist. Für den Premierminister sind solche Vorwürfe nicht ohne Risiko, denn es waren die Arbeiter, die angestammten Labour-Wähler im Norden, die den Tories ihren Erdrutschsieg bei den letzten Wahlen beschert haben, weil Johnson ihnen einen ofenfertigen Brexit versprach. Wähler, die sich gerade wieder abwenden, weil Downing Street ihnen damit droht, Stufe 3 einfach zu verhängen, wenn sie nicht freiwillig mitziehen. Dabei reicht das Ampelsystem noch nicht einmal aus. Wissenschaftler empfehlen einen raschen, kurzen Lockdown, um die steil steigende Infektionskurve wieder auf ein halbwegs verträgliches Maß zu senken. Den aber will die Regierung vermeiden. Die Wirtschaft soll nicht noch schlimmer leiden. In Wales sieht man das anders. Dort hat Ministerpräsident Mark Drakeford heute den zweiten Lockdown verkündet. Er soll am Freitag beginnen und 2 Wochen dauern.
This firebreak is the shortest we can make it. But that means that it will have to be sharp and deep.
Drakeford vergleicht die Maßnahme mit einer Feuerschneise. Man wolle den Einschnitt so kurz wie möglich halten, aber dafür müsse er scharf und tief sein. Konkret heißt das, Heimarbeit, alle sollen zu Hause bleiben, nur systemrelevante Geschäfte dürfen öffnen, kommunale Einrichtungen werden geschlossen, Gottesdienste bis auf Beerdigungen und Hochzeiten verboten. Die walisische Regierung schwört die Bürger auf Solidarität ein.
This will not be easy, but if we act together, we can succeed.
Das wird nicht einfach, aber wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen, sagt Mark Drakeford. Und dann das Ganze noch einmal auf Walisisch.
Once again, diolch o galon I chi gyd am popeth chi'n neud. Thank you all so much. Together, we can still keep Wales safe.
Ein Dank an alle Bürger für ihre Mithilfe. Zusammen, ermutigt der Regierungschef die Menschen, können wir Wales immer noch vor Corona sichern. Ein Auftritt, der in Inhalt und Ton kaum weiter entfernt sein könnte von Boris Johnsons Pandemie-Statements der letzten Tage und Wochen.
Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, informierte. Es ist 18.23 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Anders als andere beliebste Urlaubsländer war Italien bis zum Wochenende drumherum gekommen. Aber seit Samstag weist das Robert-Koch-Institut bereits Ligurien und Kampanien als Risikogebiete aus. Eine Provinz im Norden des Landes, eine weiter südlich also. Dennoch konnte sich Italien, das einst trauriger Spitzenreiter am Beginn der Pandemie war, ein normales Leben und auch den Tourismus bisher sichern. Andrà tutto bene, alles wird gut, mit diesem Optimismus gingen die Italiener im Frühjahr durch die harte Zeit des Lockdowns. Werden sie diese Kraft nun erneut brauchen? Elisabeth Pongratz berichtet aus Rom.
Tagelang haben sie miteinander gerungen, die Minister, die Regionen, die Regierung. Doch bei einem sind sich alle einig, so Ministerpräsident Giuseppe Conte bei der Vorstellung der neuen Maßnahmen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen handeln, indem wir alle nötigen Maßnahmen auf den Weg bringen, um einen allgemeinen Lockdown zu verhindern. Die Angst vor einem zweiten Lockdown sitzt tief in Italien. Anfang März war das ganze Land heruntergefahren worden, wochenlang. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie, die besonders im Norden entsetzlich wütete. Tausende Menschen starben innerhalb kürzester Zeit. Nach weitgehend stabilen Zahlen in den Sommermonaten steigen nun die neuen Infektionen mit dem Virus rasant an. Zuletzt kletterten sie auf mehr als 11.700 Fällen innerhalb von 24 Stunden. Es wird zwar mehr getestet als früher, das betonen auch die Experten, doch trotzdem ist die Sorge groß, dass sich das Virus erneut rasend schnell und dieses Mal auch flächendeckend ausbreiten könnte. Die Regierung hat deshalb vor allem Menschenansammlungen im Blick. Von heute an dürfen Bürgermeister Plätze oder Zentren ab 21 Uhr sperren, wenn sie es für nötig halten. Auch in den Lokalen gelten neue Regeln. In den Restaurants dürfen höchstens 6 Personen an einem Tisch sitzen. Und die Restaurantbesitzer müssen auf Plakaten im Freien angeben, wie viele Personen sich angesichts der Sicherheitsvorschriften gleichzeitig in dem Lokal aufhalten dürfen. Sind keine Sitzplätze vorhanden, müssen die Lokale bereits um 18 Uhr schließen. Um Mitternacht ist für alle Schluss. Um die Auswirkungen der Covid-Krise etwas abzufedern, hatte die Regierung kurz zuvor im Haushaltsentwurf für 2021 neue Hilfen beschlossen. So soll das Gesundheitssystem ebenso unterstützt werden wie kleine und mittlere Unternehmen oder Schulen und Universitäten. Auch ist eine Steuerreform vorgesehen, ebenso wie große Summen für die Familien. Die Maßnahmen in Höhe von rund 39 Milliarden Euro finanzieren sich über weitere Schulden des Staates, als auch über die Hilfsgelder aus dem Recovery Fund der Europäischen Union. Bei der weiteren Verschärfung der Corona-Regeln spielten die wirtschaftlichen Auswirkungen eine große Rolle. So skizzierte es Giuseppe Conte während der Pressekonferenz. Wir müssen uns engagieren, um die Gesundheit zu schützen, aber auch die Wirtschaft. So müssen die Maßnahmen unter dem Zeichen eines angemessenen Verhältnisses stehen. Lange wurde über die Öffnung der Fitnessstudios diskutiert. Die einen, so Conte, würden sich an die Sicherheitsmaßnahmen halten, die anderen nicht. Nun bekommen sie eine Woche Zeit, um nachzubessern, sonst müssen sie schließen. Individueller Sport wie Joggen ist weiterhin erlaubt, Mannschaftssport aber nicht, allerdings nur im Amateurbereich. Weiter geöffnet bleiben sollen die Schulen, vor allem die Jüngeren sollen Präsenzunterricht bekommen. Gerade erst hatte die Region Kampanien, in der die Neuinfektionen besonders stark steigen, Schulen und Universitäten bis Ende Oktober schließen lassen. Dies sorgte für großen Streit zwischen der Regierung in Rom und der Regionalregierung. Auch viele Mütter protestierten dagegen. Nun soll in den höheren Klassen der Fernunterricht ausgeweitet werden. Eingeführt wird ein gestaffelter Unterrichtsbeginn.
Elisabeth Pongratz war das aus Rom. In China nahm die Pandemie ihren Anfang. Die Bilder aus Wuhan sind vielen sicher noch in Erinnerung. Doch China kommt jetzt offenbar auch am schnellsten aus der wirtschaftlichen Krise heraus, zumindest wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenken darf. Positiv ist das jedenfalls ganz generell für die beiden anderen großen Wirtschaftsblöcke dieser Erde, die USA und die Europäische Union. Dorothee Holz informiert.
Der Internationale Währungsfonds setzt all seine Hoffnungen in diesem Jahr auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auf China. Laut IWF dürfte China die einzige große Volkswirtschaft sein, die in diesem Jahr überhaupt wächst, um immerhin 1,9%, so die Prognosen. Ausgerechnet China, wo das Coronavirus seinen Ausgang nahm und sich danach rasant um die Welt verbreitete. China hat das Virus offiziell im Griff, das Leben scheint sich wieder zu normalisieren. Die Menschen kaufen fleißig ein, das Land exportiert kräftig und hat auch seine Importe deutlich gesteigert. Die Wirtschaft läuft fast wieder auf Hochtouren. Für das Sommerquartal meldete die Statistikbehörde in Peking ein Wachstum von 4,9%. Die Zahlen lagen zwar unter den Erwartungen, aber China ist trotzdem mit Vollgas aus dem Corona-Loch rausgefahren. Das spüren zum Beispiel die großen Reedereien. Über die Weltmeere werden wieder viel mehr Waren transportiert zwischen Asien, Amerika und Europa. Hapag-Lloyd, die 5. größte Reederei der Welt, berichtet von einer steigenden Nachfrage im Sommerquartal, was den Einbruch in der Containerschifffahrt in diesem Jahr abmildert. Der Chef von Hapag-Lloyd rechnet inzwischen mit einem Rückgang im Markt für Containertransporte von rund 4%. Im April sah es noch nach einem Einbruch von über 10% aus. China gilt inzwischen sogar als Konjunkturlokomotive der Welt. Davon profitieren auch deutsche Autobauer. Die jüngsten Zahlen von BMW und Daimler sprechen Bände. BMW konnte dank der Nachfrage der chinesischen Kunden das tiefe Corona-Tal verlassen. Daimler verdankte das Quartalsplus sogar fast ausschließlich der kräftigen Erholung in China. Doch sich allein auf China zu verlassen, könnte ein großer Fehler sein. Davor warnt die China-Expertin der französischen Investmentbank Natixis. Europa müsse aufwachen. China eifert offensichtlich dem America-First-Beispiel der Trump-Regierung nach. Peking will den heimischen Markt und heimische Unternehmen fördern, will mehr exportieren und weniger importieren, auch aus Deutschland, so die französische Expertin. Im September konnte davon aber noch keine Rede sein. Da kletterten Chinas Importe um kräftige 13,2% im Vergleich zum Vorjahr.
Dorothee Holz war das. Alljährlich findet im Kanzleramt der sogenannte Integrationsgipfel statt, heute zum 12. Mal und aus bekannten Gründen in Form einer Videokonferenz. Panayotis Gavrilis hat für uns zugeschaut. Hier ist sein Bericht.
Per Video haben etwa 120 Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, aus Migrantinnenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Politik und Sport über aktuelle Vorhaben in der Integrationspolitik gesprochen. Es sei wichtig, dass man angesichts der Pandemie noch mehr auf das Thema Integration setze, so Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Gipfel.
Denn wir wissen, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund oft in Berufen arbeiten oder auch Beschäftigungsverhältnisse haben oder aber auch beim Erlernen der Sprache jetzt behindert werden. Das heißt, in Berufen arbeiten und Beschäftigungsverhältnisse haben, die als Erste unter Druck geraten, vielleicht Menschen ihre Arbeit verlieren.
Bei dem heutigen Treffen ging es um die Ausgestaltung des nationalen Aktionsplans Integration. Konkret im Fokus standen die Themen Erstintegration und Eingliederung. Darunter fallen beispielsweise digitale Sprach- und Beratungsangebote oder wie Berufs- und Bildungsabschlüsse einfacher anerkannt werden können. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Integrationskurse hat, machte Annette Wiedmann-Mautz deutlich. Man musste die Integrationskurse zu Beginn der Pandemie nahezu komplett herunterfahren, so die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Wir sind dann wieder langsam angefahren. Wir bewegen uns da nach wie vor noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen können, wir erreichen alle.
Träger der Integrationskurse sollen unterstützt werden, Hardware wie Laptops beschaffen zu können. Menschen, die einen Alphabetisierungskurs besuchen, sollen, wenn möglich, bevorzugt wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können, so Wiedmann-Mautz weiter. Um einem Einwanderungsland gerecht zu werden, sei es mit einer Erstintegration nicht getan, sagt Mehmet Kilic, Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates.
Es ist richtig, Sprachkurse sind für die Erstintegration unerlässlich. Ohne Teilhabe und ohne Teilhabe an der Verfassungskultur unseres Landes kommen wir jedoch nicht voran. Zugänge müssen ermöglicht werden, denn Integration heißt Teilhabe und Teilhabe beginnt vor Ort.
Seit 2006 findet der Integrationsgipfel statt. Das letzte Treffen im März war geprägt vom rassistisch motivierten Anschlag in Hanau. Damals wurde ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus gegründet. Das Thema fand heute nur am Rande statt, sagt Farhad Dilmagani, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus, gegenüber dem Deutschlandfunk.
Aber nichtsdestotrotz haben einige Vertreterinnen und Vertreter der Migrantenorganisation das Thema Antirassismus und Kampf gegen Rechts wieder auf die Tagesordnung gesetzt, gerade auch weil diese Woche der Kabinettsausschuss abgesagt wurde, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir von der Bundesregierung da substanzielle Fortschritte erwarten.
Am Mittwoch sollte der Kabinettsausschuss tagen und konkrete Maßnahmen beschließen, doch die Koalition scheint sich nicht einig zu sein. Dilmagani kritisiert zudem, ähnlich wie andere Vertreter von Migrantenorganisationen, dass Innen- und Heimatminister Horst Seehofer erneut nicht am Integrationsgipfel teilgenommen hat. Eine Begründung lieferte Seehofers Sprecher Steve Alter erneut nicht, betonte aber:
Integration ist ein ganz wichtiges Thema, dem er sich widmet. Man sollte es, glaube ich, jetzt nicht allein daran festmachen, ob der Bundesinnenminister an einer Videokonferenz teilnimmt oder nicht.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil war hingegen aus Quarantänegründen dem Integrationsgipfel ferngeblieben. Die Corona-Warn-App hatte angeschlagen, ein erster Corona-Test war negativ. Ein Gipfel eben in Zeiten der Pandemie. Der nächste soll im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden.
Das war unser Reporter Panayotis Gavrilis. Verzögerungen, Probleme, Ärger, hohe Kosten. Das alles kann passieren, wenn der Brandschutz in einem Flughafen nicht ordnungsgemäß funktioniert und der Ehrgeiz in Politik und Verwaltung letztlich in einem Zeitchaos mündet. Aus dem ist der neue Berliner Großflughafen BR endlich heraus. Und der Probebetrieb heute verlief erfolgreich, wie Thomas Rautenberg uns nun schildert.
Keine Bauarbeiten mehr, keine Gerüste, die im Terminal stehen. Auch der Probebetrieb mit über 9000 Komparsen ist erfolgreich zu Ende gegangen. Der BER ist ready for takeoff, sagte Flughafenchef Lütke Daldrup.
Wir haben das Ziel erreicht, aus einem fertigen Gebäude einen funktionsfähigen Flughafen zu machen. Und wir haben das zweite Ziel erreicht, den operativen Nutzern, unseren Kunden, unseren Prozesspartnern, Vertrauen in die Betriebsbereitschaft des BER zu vermitteln.
Gravierende Probleme habe es bei den Testläufen nicht gegeben, versicherte Lütke Daldrup. Über 2000 Flüge wurden simuliert, vom Check-in über die Gepäckabfertigung bis hin zum Boarding. Die Tester hätten dabei wertvolle Hinweise für weitere Verbesserungen der Abläufe gegeben, sagte der Flughafenchef.
Wir haben auf der einen Seite die Beschilderung verbessert. Wir haben die Monitore versucht zu optimieren. Und wir haben etwas ganz Banales getan, was aber sehr wichtig ist. Wir haben die Abfallbehälter ausgetauscht. Weil das, was wir hatten, hat sich nicht als funktional erwiesen. Und wir haben Behälter beschafft, die auch einen Kaffeebecher, den es vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht in der Planung so richtig gab, so zu regeln, damit man sich am Flughafen auch mit den alltäglichen Problemen gut aufgehoben fühlt.
Mit der Corona-Krise sind auch die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen in Schönefeld und Tegel massiv eingebrochen. Statt 100.000 Passagiere täglich müssen derzeit nur rund 25.000 Fluggäste abgefertigt werden. Für die Inbetriebnahme des BER bringe das Entspannung. Vom Volllastbetrieb sei der BER meilenweit entfernt, sagte Lütke Daldrup.
Wir haben zum Start etwa 20% von normal, was wir normalerweise am Flughafen im Oktober, November an Fluggästen erwarten würden. Wir sind damit in Deutschland, was die Corona-Auswirkungen betrifft, betroffen wie alle anderen.
Und betroffen damit auch von enormen Einnahmeverlusten. Damit der BER nicht schon beim Start pleite ist, müssen die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund allein in diesem Jahr 300 Millionen und im kommenden Jahr voraussichtlich noch einmal 500 Millionen Euro aus der Steuerkasse zuschießen. Lütke Daldrup hofft auf Finanzhilfen des Bundes für alle deutschen Airports, denen es nicht anders geht. Anfang November soll es dazu einen Luftfahrtgipfel beim Bundesverkehrsminister geben.
Das ist natürlich für die Flughafenlandschaft, die in diesem Jahr in Deutschland wahrscheinlich insgesamt 2 Milliarden Einnahmen verliert, eine ganz wichtige Frage, dass wir Unterstützung bekommen.
Mit über 8 Jahren Verspätung wird es Ende Oktober endlich soweit sein. Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg bekommt einen leistungsfähigen und vor allem modernen Flughafen.
Thomas Rautenberg informierte und wir kommen zu unserem letzten Thema. Wie soll die Agrarwirtschaft in Europa künftig aussehen? Immerhin fließt der allergrößte Teil des gemeinsamen Haushalts in die Landwirtschaften der Mitgliedsländer. Darüber wird in dieser Woche beraten und entschieden, ebenso wie etwa über die Festlegung von Fischfangquoten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Wir sind zum Erfolg verpflichtet, sagt die Gastgeberin des Treffens in Luxemburg, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und sie hat ihre Kolleginnen und Kollegen aus den 26 Partnerstaaten auf schwierige Verhandlungen eingestimmt, die bis in die Nacht andauern könnten. Schließlich geht es um hunderte Milliarden Euro, den größten Einzelposten im EU-Haushalt, und um einen, wie Klöckner es nennt, Systemwechsel hin zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft. Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten entscheiden lassen, wie sie mehr Natur- und Klimaschutz in der Landwirtschaft erreichen. Außerdem sollen die Regierungen zusätzliche Umweltprogramme einführen. Die möchte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner zur Pflicht machen und ein Mindestbudget festlegen für Bauern, die an solchen Programmen teilnehmen. Da ziehen längst nicht alle EU-Staaten mit. Umweltverbände nennen Klöckners Vorschläge unzureichend. Agrarexperten aus dem Bundesumweltministerium äußerten sich besorgt. Wenn sich die Staaten nur auf den kleinsten Nenner einigten, so hieß es, dann müsse Deutschland seinen Spielraum nutzen und entsprechend mehr tun. Die Ministerinnen und Minister beraten außerdem über die Fangquoten für die Ostsee fürs kommende Jahr. Angesichts sinkender Fischbestände werden auf die Fischer wohl weitere Einschränkungen zukommen.
Jakob Meyer war das. Und zum Thema EU-Agrarpolitik hören Sie auch unser Spätinterview hier im Deutschlandfunk mit dem grünen Europapolitiker Martin Häusling in unserer Sendung Das war der Tag um 23.10 Uhr. Mein Name ist Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.